Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
DRS 2, hier kommt Reflexe, heute mit Fotografie. Am Mikrofon ist Gabriela Christen. Momentan boomt in der Schweiz die historische Fotografie. In Winterthur sind seit letztem Wochenende der französische Klassiker Eugène Atget und der Schweizer Theo Frey zu sehen. Und diese beiden werden auch im Zentrum der nächsten halben Stunde hier stehen. Ich begrüße bei mir im Studio Peter Pfrunder, Direktor der Fotostiftung Schweiz, der die Ausstellung des Schweizer Reportagefotografen Theo Frey gemacht hat, der erstmals umfassend mit seinen Bildern, vor allem aus der Schweiz, jetzt zu sehen ist. Sie, Urs Steil, Direktor des Fotomuseums Winterthur, zeigen eine große Retrospektive von Eugène Atget, der um 1900 Paris und Umgebung fotografiert hat. Als ich mir die Ausstellungen in ihren Häusern angesehen habe, ist mir aufgefallen, dass die beiden Fotografen, die zwei verschiedenen Generationen angehören, Atget wurde Mitte des 19. Jahrhunderts geboren, Frey 1908, und die in verschiedenen Ländern fotografiert haben und ganz unterschiedliche Werke auch dabei realisiert haben, dass die sich doch ähnlich sind mit ihrem ganz konzentrierten Blick auf die Welt und mit einer unglaublichen Ernsthaftigkeit, mit der sie diesen Blick in ihren Fotografien dokumentieren. Ich hatte für mich das Gefühl, gerade in der Gegenüberstellung der beiden Ausstellungen auch viel über Fotografie zu lernen. Peter Pfrunder und Urs Stahel, Sie arbeiten ja in Winterthur unter einem Dach zusammen. Wie entsteht ein solches Zusammentreffen zwischen Eugène Atget und Theo Frey über alle Unterschiede zwischen ihren beiden Häusern hinweg? Peter Pfrunder?
Das sieht jetzt im Moment sehr geplant aus, weil tatsächlich Verbindungen bestehen zwischen beiden Werken. In Wahrheit ist es so, dass wir uns sehr wenig absprechen in der Programmierung der Ausstellungen und manchmal selbst überrascht sind von den Konstellationen, die sich ergeben. Wir lassen uns selbst eigentlich verführen durch die Zusammenhänge, die plötzlich entstehen, unerwartet manchmal. Es ist nicht so, dass wir gezielt jetzt auf eine solche Kombination hingearbeitet hätten.
Und was steht da als Entdeckung jetzt zwischen diesen beiden für Sie im Zentrum?
Im Moment geht es wirklich sehr stark um den Begriff des Dokumentarischen. Es sind zwei starke dokumentarische Ansätze, die nahe beieinander sind, aber auch wieder große Distanzen aufweisen. Und man kann um dieses Dokumentarische herumkreisen. Man erkennt vielleicht deutlicher als sonst, dass das Dokumentarische auch eine Konstruktion ist, dass das nicht einfach ein naiver Zugang ist, man bildet einfach die Wirklichkeit ab, sondern da steht eine Ideologie dahinter, da steht ein Konstrukt dahinter, ein System, bei Atget sehr deutlich, da ist ein Mann am Inventarisieren einer Stadt, das ist, im Hintergrund ist da ein großes Konzept irgendwo vorhanden. Bei Theo Frey, den man sehr stark immer in der Reportagefotografie angesiedelt hat, wird das jetzt plötzlich noch etwas deutlicher, dass auch da nicht einfach die spontane Reaktion auf Ereignisse im Mittelpunkt steht, sondern ein Weltbild, ein Erforschen der Wirklichkeit, der Umwelt, in der Theo Frey sich bewegt. Und das geht sehr gezielt vor sich bei Theo Frey auch. Und da tun sich dann Parallelen auf zur Welt eines Atget.
Urs Stahel, für Sie die Gegenüberstellung von Atget und Frey, was bringt das?
Der Mehrwert hier ist, abgesehen davon, dass man, glaube ich, sehr, sehr spannende Fotografie sehen kann, man kann sehr viel über Fotografie erfahren.
Was denn?
Über das Funktionieren von Fotografie. Fotografie funktioniert häufig in Polen, in Spannweiten. Man spricht vom Abbild auf der einen Seite und man spricht vom autonomen Bild. Man meint, die Fotografie bilde nur ab, aber dabei ist sie eine Fotografie, eine gestaltete Bildform. Diese Achse herausarbeiten zu können, das ist wirklich ein Mehrwert, der ursprünglich so nicht beabsichtigt war.
Schauen wir uns doch zuerst mal jetzt Theo Frey an, diesen Schweizer Reportagefotografen, der sich ja in diesem Spannungsfeld, das Sie jetzt gerade skizziert haben, natürlich eher auf der Seite des Dokumentarischen oder ganz auf der Seite des Dokumentarischen, bin ich gespannt darüber zu hören, was Sie sagen, situieren würde. Theo Frey ist ja eine ganz erstaunliche Figur in dem Sinn, dass er nicht wie andere berühmte Schweizer Fotografen wie Paul Senn oder Schuh zum Beispiel schon länger entdeckt wird, sondern eigentlich jetzt erstmal so in einer großen Retrospektive überhaupt gezeigt wird. Wie konnte das passieren, Peter Pfrunder?
Theo Frey hat sich selbst eigentlich als Reportagefotograf definiert. Zeit seines Lebens hat er sich im Kontext der Medien gesehen. Das war auch seine wirtschaftliche Basis. Er hat davon gelebt, vom Verkaufen, von Bildberichten. Und das war klar, dass Reportagefotografie für ihn dass die Etikette war, unter der er auch immer wahrgenommen wurde. Also auch nach seinem Tod noch galt er einfach als der Reportagefotograf. Was wir jetzt erleben, ist eigentlich eine Neulesung dieses Werks, nicht nur im Reportagezusammenhang. Und wenn man schaut, wie Theo Frey gearbeitet hat, dann wird das auch bewusst, dass er da einen anderen Zweig auch noch verfolgte. Er hat schon sehr früh begonnen, sich auf Projekte zu konzentrieren, die eigentlich von den Medien unabhängig waren. Er hat zum Beispiel für die Landi 39 hat er ein großes Projekt gemacht, ein erstes großes, auch staatlich finanziertes Projekt. Er hat 12 Gemeinden dokumentiert, 12 verschiedene Schweizer Gemeinden. Und er hat auch später dann ein Projekt um das andere gemacht, zum Teil für Hilfswerke, zum Teil für andere Organisationen. Und da sieht man, dass er immer eigentlich eine Spur verfolgte, die ihm erlaubte, aus dem Tagesgeschäft herauszugehen, das kurzlebige etwas zu verlassen. Also da löst er sich auch vom Aktualitätskontext, und das ist ein wichtiger Aspekt bei Theo Frey. Und das kann man erst jetzt wieder neu entdecken, indem man ihn aus der Reportagefotografie herausnimmt und ihn eigentlich in diesen stilleren Kontext stellt, wo es darum geht, Bilder zu entwickeln, die zum Beispiel also Innenleben zeigen, das Innenleben einer sozialen Schicht. Also er geht wirklich in die Häuser hinein, er fotografiert Dinge, die sonst völlig unbeachtet bleiben. Er nimmt die Leute so auf, wie sie sich selbst präsentieren, zum Beispiel vor ihren Häusern, im Hauseingang etwa. Er inszeniert sie ganz subtil, auch das ist etwas, was im Grunde der Reportagefotografie widerspricht. Und da werden Dinge sichtbar, die einfach über die Reportagefotografie hinausweisen.
Aus Steil, war Theo Frey für Sie auch eine Entdeckung?
Ich kenne Theo Frey, ich habe ihn selbst auch noch kennengelernt, bevor er gestorben ist. Aber das Werk jetzt in dieser Breite zu sehen, ist auch für mich eine Entdeckung und eine Überraschung. Also die Konsistenz dieses Werkes, die Stärke dieses Werkes zeigt, es ist wirklich längstens Zeit, dass wir ihn jetzt neu kennenlernen, dass wir ihn besser kennenlernen und verstehen.
Was unterscheidet denn für Sie Theo Frey von anderen Reportagefotografen der Zeit?
Eine merkwürdige Bescheidenheit. Die Fotografie von vielen dieser Reportagefotografen, die in die Zeit der humanistischen Fotografie fallen. Eine Ausprägung, die wir sehr schön in Frankreich sehen, mit bekannten Figuren wie Robert Doisneau zum Beispiel, mit diesem wunderbaren Bild des Kusses an der Seine. Da wird auch Welt gezeigt, da wird auch Welt und Menschheit genau gezeigt. Aber dahinter ist vielleicht ein aus der heutigen Sicht zu romantischer, zu sentimentaler Zug in der Fotografie. Ich finde Theo Frey aktueller heute. Theo Frey ist hochmenschlich, aber er ist nicht humanistisch, er stellt das nicht in den Vordergrund, sondern er ist ein Alltagsbeschreiber, ein ganz vorsichtiger, genauer Alltagsbeschreiber.
Darf ich da einhaken, um auch die Brücke zu Aceh wieder zu schlagen? Ich finde das einen sehr interessanten Aspekt, also diese Bescheidenheit, die einerseits mit der Figur zu tun hat und sich andererseits eben auch in der Bildsprache äußert. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich eine enge Verbindung. Einerseits, was die Figur betrifft, Aceh ist auch eigentlich derjenige, der sich sehr zurücknimmt gegenüber seinem Projekt, der in den Bildern wie nicht präsent ist, der auch sich als Außenseiter gebärdete, wie Theo Frey auch. Theo Frey hat sich auch vom Kunstbetrieb entfernt, distanziert, auch gegenüber anderen Fotografen, nicht? Er war in den 50er Jahren fast etwas geächtet, weil er nicht in dieser Bewegung der künstlerischen Fotografie teilnahm oder der Reportagefotografen, die sich neu als Künstler damals situierten. Gotthard Schuh, Paul Senn und so weiter, die das Kollegium damals gründeten, um die Fotografie aufzuwerten, zu nobilitieren. Und etwas Ähnliches sehe ich auch bei Ace in diesem ja, sich zurücknehmen. Auch er ist auch außerhalb des ganzen Kunstdiskurses irgendwo, er wird dann vereinnahmt von der Kunst- und Fotografiegeschichte, aber selbst ist er ja ein offenes Feld, das man dann je nachdem so oder so interpretieren kann. Und bei Theo Frey ist da etwas Ähnliches, da gibt es Verwandtschaften.
Ganz eindeutig, von den Figuren her sehr viel stärker als von der Fotografie her. Die beiden Fotografen stammen aus unterschiedlichen Epochen. Ace ist in Paris unterwegs mit einem Stativ, mit einer großen, mit dem Grand Champ, mit einer großen Kamera, mit einer 18x24 cm Plattenkamera, Glasplattenkamera. Wenn man das vergleicht von der Art her, wie die Fotografie ist, dann ist Theo Freys Fotografie sehr viel beweglicher. Die Einführung der Leica nimmt man jeweils dann als Stichwort, bringt eine große Bewegung, bringt die Zeit, bringt die Nähe eigentlich ins Spiel. Aber wenn man die Figuren anschaut, dann, glaube ich, ist eine ganz, ganz große Nähe da. Ace, der nirgendwo richtig dazu passt, der eigentlich Schauspieler werden wollte, dann wollte er Maler werden, das hat nicht funktioniert, dann hat er angefangen zu fotografieren und dann fast mit einer, ich würde es gerne mit einem Paradox bezeichnen, mit einer gelassenen Obsession fotografiert er Quartier um Quartier, nimmt sich bestimmte Themen vor, diese Themen werden aber nicht in 2-3 Jahren abgehandelt, bestimmte Themen, die er sich vornimmt in Paris, die begleiten ihn 30 Jahre lang fotografiert er Paris pittoresque in einer sehr
also das malerische Paris.
Das malerische Paris, die Straßen in Paris, das alte Paris, die Straßenhändler, les petits métiers, dann die Parks um Paris herum, die Umgebung um Paris herum. Und das Ganze in einer bis heute fast rätselhaften einerseits Zudringlichkeit und andererseits Zurückgenommenheit, eine sehr merkwürdigen Balance, die offenbar so ist, dass sie wie Lackmuspapier wirkt, dass man da hinein alles projizieren kann. Die Diskussion, und das ist wirklich spannend bei dieser Figur, es gibt keine Referenzfigur in der Fotografie, in der Weltfotografie, die so viel diskutiert wurde, die so von den Künstlern vereinnahmt worden ist in den 100 Jahren nachher und wo es so viele unterschiedliche Meinungen darüber gibt, was ist Ace, was hat Ace zur Fotografie gebracht. Gerade wegen dieser Zurückhaltung, er selbst hat sich nicht als Künstler empfunden, hat die Bilder auch nicht signiert, es gab einfach die üblichen Inventarnummern, so dass man seinem Plan folgen konnte. Und es ist für viele Fotografen, von Walker Evans bis zu Jeff Wall, genau dieses zurückhaltende Dokumentieren, dieses vielleicht fast Selbstzeigen der Stadt Paris durch diese Bilder, durch diese Albumin-Prints, diese sehr, wenn sie toll gemacht sind, manchmal hat er auch nachlässig entwickelt und vergrößert, wenn sie toll gemacht sind, wirklich das alte Paris wieder aufleben lassen.
Das wäre also ein Punkt, der die beiden Fotografen sehr stark verbindet, so diese Art von Bescheidenheit, von Zurücknahme, vielleicht auch ein gewisses Verschwinden hinter den Bildern. Vielleicht, um noch kurz bei Theo Frey zu bleiben, einer ganz anderen Seite, die er auch hatte und die ihn dann, glaube ich, wieder sehr von Ace unterscheidet. Theo Frey hat sich ja dann eben ganz anders als der französische Fotograf auch in den Dienst der Politik gestellt, wenn man so sagen will. Er war ja ein eigentlicher Propagandist der geistigen Landesverteidigung. Ich weiß nicht, ob man das so scharf formulieren darf. Peter Pfrunder, der in dieser Dokumentation der Gemeinden, von der Sie gesprochen haben und später auch mit seinen Fotografien vom Rütli-Rapport beispielsweise, natürlich Zeugnis von einer wehrhaften Schweiz im Zweiten Weltkrieg abgelegt hat.
Das ist auf jeden Fall so. Also Theo Frey wollte ja Fotografie nicht einfach im luftleeren Raum betreiben. Für ihn hatte die Fotografie immer eine klare gesellschaftliche Funktion. Er wollte mit Fotografie etwas mitteilen, aufklären, auch in den Dienst eben der Verteidigung, der Landesverteidigung stellen. kritisch zwar, aber doch eben immer im Dienst einer Sache, auch im Dienst der Hilfswerke zum Beispiel. Also wenn er Reportagen gemacht hat über Bergbauern, über Lebensverhältnisse in den Bergen, dann war das immer mit dem Ziel, eben auch diese Hilfswerke zu unterstützen, Spendenaufrufe zu unterstützen und so weiter. Also man sieht auch da, der Dokumentarismus, das angeblich wertfreie Bild, steht dann doch wieder im Dienst einer Sache, wie so oft, wenn man da genauer hinschaut. Und das unterscheidet ihn deutlich, also dieses Engagement, diese vielleicht auch Moral hinter den Bildern, unterscheidet ihn deutlich von einem Aceh. Andererseits ist auch bei Aceh, gibt es einen wirtschaftlichen Zusammenhang. Die Produktion der Bilder bei Aceh ist ja auch nicht einfach Kunst. Das ist auch nicht einfach Bilder für als schöne Wanddekoration, sondern die steht im Interesse eines Verkaufs von Bildern. Er hat die Bilder auch verkauft, er hatte Kunden, er hatte bestimmte Vorstellungen, welche Bilder es braucht, um die auch wieder verkaufen zu können. Und da gibt's dann doch eben diese Einbindung der Fotografie in einen bestimmten Zusammenhang, in den Dienst einer Sache, das Ganze zu stellen. Das verbindet dann die beiden wieder.
Sind Sie diese Ähnlichkeit auch im Umgang mit den Bildern, in der Art, wie beide versucht haben, ein Archiv auch anzulegen, irgendwie von einem bestimmten Teil, würde ich jetzt mal sagen, oder von Teilen, Ausschnitten von Welt?
Es ist bei Aceh öfters diskutiert worden, ist er jetzt ein Künstler oder ist er bloß ein Gewerbetreibender, der mit der Kamera Geld verdient? Und die Wahrheit, die liegt eindeutig irgendwo zwischendrin. Aceh schwankt zwischen einer höheren Aufgabe, die ein bisschen spürbar ist in dieser groß angelegten Recherche, und dem einfachen Gewerbetreibenden, der von Tag zu Tag leben muss, der die Bilder damals zwischen einem und drei Franc verkaufen konnten. Wenn man das heute umrechnet, ist das irgendwo zwischen 20 und 30 Franken pro Bild, die er gekriegt hat, wenn man das auf heute hochrechnen würde. Man merkt, es war mit Fotografie nicht sehr viel für Geld zu verdienen. Er musste viel produzieren. Er hat gegen 10.000 Aufnahmen gemacht und hat versucht, diese Konvolute an Aufnahmen an verschiedene Museen, an Künstlergruppen zu verkaufen. Er hat in der Zeit seines Lebens gegen 10.000 Bilder verkaufen können an die verschiedenen französischen Institutionen.
Also Musterbücher zum Teil für im Medium der Fotografie, für Künstler, für Kunsthandwerker, sagen Sie, oder Fotografien, die eigentlich ein Inventar historischer Architektur zeigen. Wieso kommt Aceh dann eigentlich zu dieser ganz überragenden Rolle? Sie Urstahl haben gesagt, Begründer der Moderne in der Fotografie. Wieso werden diese Art von Bildern, die ja in ganz bestimmten Kontexten auch gestanden sind, wieso werden die so wichtig für die Geschichte der Fotografie?
Da gibt's verschiedene Gründe natürlich. Also ein ganz wichtiger ist dann die Rezeptionsgeschichte nach Aceh und die Leute, die Aceh interpretiert haben. Und da spielt auch die USA eine wichtige Rolle. Da spielen einzelne Figuren in der amerikanischen Fotografiegeschichte, die Aceh zuerst rezipiert haben, eine herausragende Rolle. Die haben da eine Sprache gefunden, die sie übernehmen konnten, an der sie sich reiben konnten und messen konnten. Und gerade diese Sprödheit der Bilder, diese Offenheit des Werks, nicht, also dieses Projektionsfeld, das ließ natürlich sehr vieles zu. Das finde ich eine ganz wichtige Komponente in der weiteren Geschichte der Fotografie. Und dann ist da vielleicht schon etwas vorgeprägt eben von Sachlichkeit, von Zurückhaltung, die dann später eben auch als Konzept wichtig wurde.
Ich kann mich dem nur anschließen. Aceh ist zwei Dinge. Aceh ist sein Werk und seine Rezeption. Und die Rezeption, die hat unendlich stark gewechselt. Es gibt quasi wie eine Börsenkurve bei ihm, ein Auf und Ab. Die Surrealisten entdecken ihn. Und sie entdecken ihn als den primitiven Künstler. Sie vergleichen ihn mit Rousseau. Quasi als würde sich durch die Figur Aceh Paris automatisch zeigen. Ein klassisches Thema der Surrealisten. Hier ist ein Primitiver der Stadt Paris, der uns diese traumhafte Stadt zeigt. Und so wird er rezipiert durch den Surrealismus. Auch von Walter Benjamin in Deutschland nach den Ausstellungen Ende der 20er Jahre so rezipiert. Dann wird es ruhiger um ihn. Berenice Abbott, die Schülerin von Man Ray, nimmt einen großen Teil des Spätwerkes mit nach Amerika. Und dann dient er in den 60er Jahren dem berühmten amerikanischen Fotokurator und Fotohistoriker John Sarkowski als eine zentrale Figur. Sie arbeiten Ace auf, sie kaufen diesen ganzen Nachlass und versuchen, diese Figur zu fassen, aber sie versuchen sie natürlich aus ihrer Sicht zu fassen. Und John Sarkowski ist ein großer, erklärter, vielleicht fast dogmatischer Moderner. Ace hat zur Zeit des Pictorialismus, als alle nur malerische Fotografie betrieben haben, als alle versucht haben, impressionistische Fotografie zu kreieren, mit ihren Bromölabzügen, ihren Gummiabdrucken, hat Ace die Gegenwelt verkörpert. Und insofern wird er fast zum Heiligen in einer unheiligen Zeit aus der Sicht eines Modernen. Das Problem war nur, dass das Werk sehr heterogen ist. Es ist riesig, es hat nicht so eine starke Handschrift wie Paul Strand oder wie Stieglitz. Also versucht man, die zu konstruieren. Sie haben mit Studien versucht zu zeigen, wie sich das Werk entwickelt. Es gab dann eine riesige Kontroverse in Amerika mit der späteren Generation, mit Rosalind Krauss, mit Molly Nesbitt, die sagen, aber da wird einer zu einem Autor hochstilisiert, der eigentlich ein Archivar war, ein Inventarist. Und sie holen Ace wieder runter und sagen, der hat wie ein banaler Dokumentarfotograf fotografiert. Es brauchte dann quasi wiederum die Aufwertung des Archivs als große kulturelle Leistung, dass man Ace von Neuem schätzen konnte. Das heißt, es ist wie eine Börsenkurve um diesen Ace. Es werden 100 verschiedene Sachen drauf projiziert, aber er bleibt bis heute für ganz, ganz viele Künstler hochlebendig. Wir haben eigentlich ein bisschen in umgekehrter Reihenfolge vor dieser Ace-Ausstellung Zoe Lennart gezeigt. Eigentlich hätten wir es umgekehrt machen müssen, zuerst Ace und dann Zoe Lennart. Die große Vaterfigur von Zoe Lennart ist Ace. Das Buch, das Molly Nesbitt über Ace geschrieben hat, ist von ihr durchgeackert worden. Man hat das Gefühl, sie hat jedes Komma noch einzeln gelesen. Es gibt bis heute, bis zu den ganz aktuellen Künstlern, eine unglaublich große Wertschätzung dieses Fotografen.
Sie haben jetzt diese ganze Geschichte skizziert, wie Ace im Verlauf der Zeit ganz unterschiedlich immer wieder gesehen wurde. Wenn man jetzt ganz aktuell sich die Fotolandschaft in der Schweiz ansieht, dann haben wir ja jetzt Ace und Theo Frey in Winterthur bei Ihnen. Wir haben Edward Steichen, den großen amerikanischen Pionier der Fotografie, mit seiner Modefotografie hier in Zürich im Kunsthaus, eine große Retrospektive in Lausanne. Was ist es denn heute eigentlich, was diese ganz große Faszination für die historische Fotografie ausmacht, aus Ihrer Sicht, Peter Fronder?
Es ist einerseits die Wiederentdeckung einer Welt, die nicht mehr ist. Das ist immer ein ganz starkes Moment. Man begegnet der eigenen Geschichte in verschiedener Form. Und dann ist es etwas anderes, glaube ich, auch noch. Es ist das sich bewusst werden, dass da eben auch Wirklichkeiten konstruiert werden, dass da nicht einfach nur Welt abgebildet wird, sondern auch Blicke auf die Welt. Nicht? Das ist auch eine Darstellungsform. Man realisiert heute mehr denn je, dass Fotografie in jeder Zeit auch eben gestaltete Bilder sind. Und dieses Erlebnis ist auch ein großes ästhetisches Erlebnis, glaube ich. Und das ist ein wichtiger Faktor bei der Aufarbeitung der ganzen Fotografiegeschichte. Man kann Werke, die vielleicht schon mal ein bisschen bekannt waren, neu lesen. Man kann sie neu interpretieren, neu vorstellen. Nicht alle diese Namen, die wir jetzt genannt haben, das sind keine Unbekannten der Fotografiegeschichte. Aber man liest sie in einem neuen Kontext, mit einem neuen Blick. Und das ist ein riesiges brachliegendes Feld. Kommt dazu, dass die, sage jetzt mal, die Forschung in diesem Bereich starke Fortschritte macht, aber erst seit neuer Zeit. Man kann Archive anders aufarbeiten heute, als man das vor 20, 30, 40 Jahren gemacht hat, wo man vielleicht mal die Oberflächen abgekratzt hat. Aber jetzt kommt eine zweite Welle von Aufarbeitung in verschiedenen Werken, wo man plötzlich diese Werke auch neu deuten kann.
Osteuil, hat es auch viel mit Nostalgie zu tun, dass sich so viele Menschen für diese historische Fotografie, für Aceh, das Paris, das alte Paris um 1900 oder auch für Reportagen aus dem Zweiten Weltkrieg von Theo Frey interessieren?
Fotografie hat immer einen sentimentalen Aspekt. Das, was wir da drauf sehen, ist vergangen. Vielleicht sieht es heute ähnlich aus, aber es ist schon beim Klick, in dem Moment, wo ich abdrücke, ist es vergangen. Und in der Fotografie drin, als Teil des heutigen Medienkontextes, der heutigen Raserei in der Welt, steckt doch dieses Votum: geht hin, schaut die Welt an, solange bis sie verschwindet, denn es wird bald der Fall sein. Die Welt ist zu einem ganz großen Teil verschwunden, das heißt, sie hat sich relativ stark, ist sie umgestochen worden, ist der Acker neu bestellt worden. Die Welt sieht heute sehr, sehr stark, aus der Schweizer Sicht ist das vielleicht weniger stark wahrzunehmen, als aus einer großstädtischen, aus einer Metropolensicht, wo man merkt, wie sich die Welt von der Baustruktur her, von der Sozialstruktur her radikal geändert hat. Und die Fotos haben dann nebst ihrem eigenen ursprünglichen Wert, auch neben ihrem künstlerischen Wert, einen emotionalen Bewahrungswert. Man kann da eine Welt, die einem einst vertraut war, die einem einst ein gutes Gefühl vermittelt hat, nochmals nacherleben. Und dieser Aspekt, glaube ich, ist bei historischen Ausstellungen, vielleicht bei der erhöhten Besucherzahl, die wir in der Regel bei historischen Ausstellungen erwarten und auch sehen, das spielt sicher eine große Rolle.
Darf ich da noch etwas ergänzen? Ich glaube, der Aspekt der Beschleunigung, den wir heute sehr intensiv erleben, diese Beschleunigung unserer Welt, unserer gebauten Umwelt, unserer sozialen Umwelt, das ist ein ganz wichtiges Erlebnis, das dazu führt, dass wir eben das kurz Zurückliegende wieder neu betrachten wollen. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass Besucher kommen und sagen, das ist ja noch gar nicht so lange her. Also eine Welt, die total exotisch wirkt, die völlig verschwunden ist, die ganz anders ist. Und das ist fast ein Schock, aber ein Schock, ein positiver Schock. Also man möchte das nochmals sehen. Es ist eben erst Vergangenheit, aber irgendwie braucht man das. Man sucht diese Kontinuität. Und es gibt da wirklich interessante Erlebnisse von Besucherinnen und Besuchern oder von Buchkäufern. Kürzlich haben wir das erfahren, jetzt gerade mit dem Theo Frey-Buch. Da ist auf dem Umschlagbild eine Familie abgebildet, Mutter mit zwei Buben. Und vor wenigen Tagen ist der Junge, der da abgebildet ist, in die Buchhandlung gegangen und hat sich wiederentdeckt. Der ist jetzt ungefähr 80. Und diese Nähe und Distanz gleichzeitig. Es ist eine wirklich total andere Welt und trotzdem, die Menschen sind noch da. Die wollen das nochmals spüren und sehen und erleben. Das ist eine starke Erfahrung und die ist durch nichts anderes ersetzbar und vielleicht auch in keinem anderen Medium so intensiv wie in der Fotografie.
Peter Pfrunde, Osteuil, vielen Dank für das Gespräch. Falls Sie Lust haben auf diesen positiven Schock in der Begegnung mit dieser nahen Vergangenheit in der Fotografie, so ist die Ausstellung von Theo Frey in der Fotostiftung Schweiz noch bis zum 24. August zu sehen. Die Publikation mit dem Jungen, über den Sie gesprochen haben, auf dem Umschlag, ist im Limmat Verlag erschienen. Die Retrospektive Eugène Aceh im Fotomuseum ist bis zum 25. Mai zu sehen. Die Publikation kommt aus dem Nikolai Verlag.